ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Bei jeder Herausforderung in unserem Land werden wir aufs Neue auf die Probe gestellt. Packen wir sie gemeinsam an oder kämpft jeder für sich? Diese Frage stellt sich heute bei mehreren unserer Tagesthemen. Zuerst bei der Suche nach einem Endlager für den ganzen Atommüll, der über Jahrzehnte erzeugt wurde. Ein Zwischenbericht legt heute 90 Gebiete in Deutschland vor, darunter dieses schöne Stückchen Land, die Insel Sylt, die zu Schleswig-Holstein gehört. Unwahrscheinlich, dass dort das Endlager hinkommt. Es macht aber deutlich, worum es den Wissenschaftlern erst einmal ging. Sie haben ausschließlich nach der geologischen Eignung bewertet. Mit so einer weißen Karte wie hier haben sie vor 3 Jahren begonnen. Daraus ist diese geworden. Mit Flächen von Tongestein überwiegend im Norden, mit Salzgestein in der Mitte Deutschlands und kristallines Gestein wie Granit, das eher im Süden vorkommt. Der hochradioaktive Müll soll quasi für die Ewigkeit sicher liegen können, für 1 Million Jahre. Bevor ich darüber gleich mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder spreche, der den Atommüll nicht in seinem Freistaat haben will, blicken wir genau dorthin, nach Hauzenberg bei Passau. Christian Riedel berichtet.
Hauzenberg im Bayerischen Wald. Der Granit prägt die Stadt und die Region, wirtschaftlich und kulturell. Seit Jahrhunderten wird das harte, widerstandsfähige Gestein abgebaut und als Baumaterial verwendet. Auch wenn die meisten der ehemals mehr als 200 Steinbrüche rund um Hauzenberg längst aufgegeben sind, die Stadt bleibt das Granitzentrum im Osten Bayerns. Dass sie jetzt plötzlich Teil der Endlagerdebatte in Deutschland wird, hätten die Menschen hier nicht erwartet.
Es glaubt doch niemand daran, dass der Granitstein sowas verhindern kann, dass, sage ich jetzt mal, diese Radioaktivität nicht dann zu uns hochkommt.
Ja, das wäre eine Katastrophe für uns. Natürlich fürchte ich das. Umgekehrt muss man aber sehen, dass diese Endlagersuche natürlich vorangebracht werden muss und dass es da keine Tabus geben kann.
Also ich glaube, keiner will das, aber ich kann ja nicht einerseits hergehen und sagen, ja, ich will Atomstrom, weil das angeblich so toll ist, und andererseits dann verschließen, den Müll irgendwo einzulagern.
In ihrem Zwischenbericht listet die Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, mehr Gebiete in Bayern als mögliche Standorte auf als erwartet. Schließlich hält die Regierung im Freistaat gerade Granitregionen für gänzlich ungeeignet. Kritik aus Bayern weist die BGE zurück.
Wenn man betrachtet, dass wir jetzt mit diesem ersten Schritt 54% der bundesdeutschen Fläche als Teilgebiet ausgewiesen haben, ist genauso deutlich, dass ein heute ausgewiesenes Teilgebiet noch lange, und ich sage es bewusst nochmal, noch lange kein Endlagerstandort ist.
Knapp 12.000 Einwohner leben in Hauzenberg. Die Debatte um ein atomares Endlager war im Südosten Bayerns lange Zeit weit weg. Jetzt aber sollen in den kommenden 10 Jahren auch hier mögliche Alternativen untersucht werden.
Weil am Ende des Tages muss es der sicherste Standort sein. Aber da geht es mir wie allen Kollegen und Kolleginnen. Ich hoffe, der Kelch geht an uns vorüber.
Noch scheinen die Menschen im Bayerischen Wald nicht allzu beunruhigt. Widerstand formiert sich dennoch. Thurmansbang, rund 40 Kilometer nordwestlich von Hauzenberg. Hier führt Bürgermeister Martin Behringer eine Bürgerinitiative. Mitte der 1990er Jahre wurde der sogenannte Saldenburger Granit schon einmal als möglicher Endlagerstandort genannt. Dass diese Gesteinsformation nun im Zwischenbericht der BGE erneut auftaucht, überrascht nicht. Trotzdem ist die Enttäuschung groß.
Also irgendwie kommt es mir so vor, die Hauptsache ist jetzt, dass Qualleben ausgeschlossen ist. Das, glaube ich, war das Wichtigste für den Zwischenbericht. Und alle anderen Gebiete sind mehr oder weniger drin geblieben. Aber für mich ist das kein Zwischenbericht. Das hätten sie wahrscheinlich vor 2 Jahren auch schon sagen können.
Ob ein mögliches Endlager nach Bayern kommt, ist weiter offen. Klar ist nur, sollte die bis 2031 erwartete Entscheidung für einen Standort im Bayerischen Wald fallen, wird es auch hier massiven Widerstand geben.
Über das heutige Zwischenergebnis um die Endlagersuche habe ich vor dieser Sendung mit Markus Söder gesprochen, dem bayerischen Ministerpräsidenten. Guten Abend, Herr Söder.
Guten Abend.
Es bleibt heute der Eindruck, Bayern hat dieses Zwischenergebnis einfach nicht gepasst und sagt jetzt, dann machen wir da nicht mehr mit.
Nein, sicher nicht. Wir wissen ja, dass wir eine Lösung brauchen für den Atommüll. Da geht es ja um Verantwortung für die nächsten Generationen und ein Stück weit auch Verantwortung für das, was 30, 40 Jahre in Deutschland gemacht wurde. Aber es muss am Ende ein vernünftiges und nachvollziehbares Verfahren sein. Drum ja, wir werden das konstruktiv begleiten. Aber schon am ersten Moment beginnt es mit einer gewissen Schwachstelle. Wenn man 60% des Landes nahezu komplett erklärt für ein mögliches Gebiet und auch sehr oberflächlich das noch macht, das ist kein Vorwurf, aber dann ganz konkret sagt, dass eins, nämlich Gorleben, auf keinen Fall geht, dann fängt es schon mal nicht so toll an.
Aber dieses Zwischenergebnis ist ja erstmal ein wissenschaftliches Zwischenergebnis. Und Bayern hat da bei diesem Verfahren mehrmals dieses bestätigt und miterarbeitet. 2013 wurde das im Bundestag und Bundesrat beschlossen. War das damals ein Fehler, das so auf den Weg zu bringen? Oder was hat sich seitdem geändert?
Nein, das Verfahren ist richtig, dass man es tut. Wir ergreifen ja auch nicht die wissenschaftlichen Ergebnisse an. Ganz im Gegenteil, wir haben ja zugesagt, dass es da keine Blockade gibt, sondern dass jeder mitmacht. Sie dürfen nicht vergessen, dass Bayern im Moment schon den gesamten Atommüll in den Zwischenlagern in Bayern hat, weil wir die Kernkraft haben. Das heißt, wir tragen jetzt ja schon bereits Verantwortung. Uns geht es nur darum, dass der Prozess nachvollziehbar bleibt. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob dieser Anspruch für 1 Million Jahre jetzt ein Konzept auf den Weg zu bringen, das nicht einmal nur nach der Geologie, sondern nach technischen Maßstäben geht. Es ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und wird den Bürgern relativ schwer zu kommunizieren sein. Ich glaube, da sollte man nochmal genau überlegen, wie man die nächsten Jahre diesen Prozess gestaltet. Denn mit dem heutigen Tag entsteht erstmal große Verunsicherung der Bevölkerung und die muss dann auch abgebaut und sauber aufgeklärt werden.
Aber das, was Sie Verunsicherung nennen, ist ja eine geplante Transparenz gewesen. Man wollte und sollte heute auch mit diesem Zwischenbericht den Menschen zeigen, wie dieses Endlager gesucht wird und welche Gebiete da in Frage kommen. Meinen Sie, dieser Punkt ist denn ein Fehler im Nachhinein?
Nein, aber die Wissenschaftler haben ja heute von sich aus gesagt, dass das alles eine Abwägung ist, keine Priorisierung. Dass am Ende auch eine politische Entscheidung durch ein Gesetz gefällt werden muss. Insofern kann das heute kein Tag sein, in dem man sagt, ja, Amen, sondern ja, aber. Und deswegen auch sich konkret mit allen Fragen beschäftigt. Das wird auch eine lange Zeit dauern. Wir haben ja, glaube ich, 11 Jahre jetzt veranschlagt bis zu einer endgültigen Entscheidung. Und 2050 soll das erst in Betrieb genommen werden. Aber das werden anspruchsvolle Jahre werden, ambitionierte Jahre. Und da darf sich keiner täuschen. Ein Atomendlager ist nicht nur in Bayern umstritten, das wird überall in Deutschland zu heftigen Diskussionen und Kritik führen.
Ihr Ja, aber ging auch in Richtung Gorleben, dass Gorleben nicht mehr im Rennen ist. Das bisherige Zwischenlager in Niedersachsen ist in dem aktuellen Verfahren eben ausgeschieden. An welcher Stelle zweifeln Sie das Ergebnis hier bei Gorleben denn an, wenn Sie sagen, die wissenschaftlichen Ergebnisse grundsätzlich, die nehmen wir an?
Naja, schauen Sie, wenn in der Wissenschaft gesagt wird, wir haben jetzt mal oberflächlich untersucht, wir haben mal grundsätzlich geprüft, wir überlegen sogar Städte, Großstädte als mögliches Gebiet zu sehen, wollen dann aber im weiteren Verfahren konkreter werden. Also dann kann man sagen, okay, so kann man ein sehr grobes Raster mal beginnen. Man kann aber nicht sagen, aber der genau eine kleine Standort, quasi diese paar Quadratmeter, um die es geht, das ist schon von vornherein ausgeschlossen. Ich habe einige Kommentare gelesen heute in den Abendzeitungen für morgen, beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung. Da wird es auch schon hinterfragt, ob das wirklich ein gelungener und kluger Schachzug ist, um diese Transparenz und dauerhafte Akzeptanz darzustellen. Wenn mal der von mir geschätzte Kollege aus Niedersachsen sagt, Bayern soll sich nicht so haben, wir sind nur froh, dass Gorleben draußen ist, dann klingt es aber auch ein bisschen nach dem St. Florian. Das Prinzip, das man uns gerne vorwirft.
Aber nochmal die Frage, Sie haben, Vertreter der CSU, dieses Verfahren, diesen Weg mit auf den Weg gebracht. Was ist dann schiefgelaufen?
Ja, das Verfahren ist ja in Ordnung, es kommt ja auf die Ergebnisse an. Ein grundsätzlich methodischer Weg heißt ja nicht von vornherein, dass alles falsch ist. Zumal man auch eines sagen muss, wir müssen noch einmal die Balance halten bei der Frage, was ist jetzt wichtiger, Geologie oder Technik? Wenn Sie das Konzept sehen, dass 1 Million Jahre geplant wird, also vor 1 Million Jahren gab es jedenfalls die Menschheit in der jetzigen Form nicht. Und wenn man dann denkt, was da für Entwicklungen noch sind, technische Entwicklungen, was den Klimawandel betrifft, dann ist dieser Anspruch kaum darstellbar und wird auch von Wissenschaftlern anderer Wissenschaftsarten zumindest auch sehr hinterfragt. Also ich glaube einfach, dass der heutige Tag der Auftakt ist zu einer lebendigen Diskussion, zu einer engagierten, und an der werden wir uns beteiligen.
Wie muss abschließend dieses Verfahren jetzt weitergeführt werden? Eine lebendige Debatte haben Sie erwähnt, aber das Verfahren, kann das 1:1 so weiterlaufen mit diesem Zwischenergebnis?
Ja, Ja, also wir werden natürlich auf Ausgangsbasis dieses Zwischenergebnis erstmal weitermachen. Wir werden es wissenschaftlich auch begleiten, wie viele andere übrigens auch. Das höre ich auch von anderen Bereichen, aus anderen gesellschaftlichen Gruppen. Man wird mit den örtlichen Kommunen reden, man wird mit Landräten, mit Oberbürgermeister reden. In Bayern sind ja praktisch 80% der Landkreise und der kreisfreien Städte jetzt mögliches Gebiet. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich die einzelnen Parteien entsprechend einlassen. Ich habe mich nur etwas gewundert, dass die Grünen zumindest in Bayern nahezu schon im Vorfeld gesagt haben, bevor die Ergebnisse präsentiert werden, Bayern muss da unbedingt dabei sein. Auch das hat mich etwas gewundert.
Und damit vielen Dank für das Gespräch, Markus Söder.
Guten Abend.
Im Süden heute also Verärgerung, im Norden Erleichterung. Solche Bilder hier haben Generationen wie meine geprägt, die in Niedersachsen aufgewachsen sind. Castortransporte nach Gorleben, begleitet von Demonstranten, die angekettet waren an Gleisen, auch bei klirrender Kälte im Winter. Und genauso Generationen von Polizisten, die bei diesen Einsätzen Überstunden schieben mussten. Und jetzt, geradezu baff, waren heute einige der Aktivistinnen und Aktivisten, als sie hörten, Gorleben ist raus aus dem Rennen um die Endlagersuche. Thorsten Ahles berichtet.
Auch wenn es ein historischer Tag ist, in Gorleben herrscht Alltag. Von Feierstimmung keine Spur. Vielmehr Erleichterung nach zahlreichen Protesten und insgesamt 13 Castortransporten.
Aber dass das nun, sag ich mal, so offen und ehrlich mal bewertet wurde, damit hätte ich fast nicht gerechnet. Ich bin eigentlich froh drum.
Es zeigt auch, dass Protest und ein langer Atem schon was bewirken kann.
Es waren jetzt 40 Jahre Widerstand in dem Sinne und können wir doch jetzt eigentlich froh sein, dass es so nicht ist, dass wir das nicht bekommen.
Dass das heute schon klar ist, daran haben sie bei der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg bis zum Vormittag nicht glauben wollen. Jetzt ist aber offiziell und wissenschaftlich bestätigt, der Salzstock in Gorleben ist instabil und deshalb als Endlager nicht geeignet.
Richtig ergriffen, weil man merkt dann doch, dass man über 40 Jahre sich da engagiert, wie viele andere auch. Und man hat ja so irgendwann doch den Glauben daran verloren, dass man sich argumentativ oder mit dem Protest auf der Straße zur Wehr setzen kann.
Auslöser für die jahrzehntelangen Proteste war dieser Fingerzeig 1977. Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht erklärt Gorleben als Standort für ein nukleares Entsorgungszentrum. Der Widerstand lässt nicht lange auf sich warten.
Wir werden es nicht hinnehmen, dass Sie die Anlage bei uns bauen. Sie haben
1979 ziehen Zehntausende mit Traktoren nach Hannover, der Gorleben-Trek, organisiert von Bauern aus dem Wendland. Ein Jahr später entsteht in der Nähe Gorlebens die sogenannte Republikfreies Wendland, ein riesiges Hüttendorf, verbal verteidigt vom damaligen Juso-Chef.
Wer hier rangeht und versucht, Polizei herzuschicken, der stört dies. Und ich finde, das soll nicht gestört werden, das muss unsere Gesellschaft ertragen können.
Nach einem Monat kommt die Polizei trotzdem.
Wir geben Ihnen 10 Minuten Zeit, den Platz freiwillig zu verlassen.
Freiwillig geschieht gar nichts. Weder 1980 noch 15 Jahre später, als die Zeit der Castortransporte beginnt.
Eine unglaublich große und nachvollziehbare Verunsicherung der Bevölkerung an der Transportstrecke und in Lüchow-Dannenberg.
Eine Verunsicherung, die heute ein Ende hatte, zumindest was das Endlager betrifft.
Aber wir bleiben ja Atommüllstandort. Wir werden also uns nicht zurücklehnen können und sagen, das war's.
Denn im Zwischenlager in Gorleben lagern immer noch 113 Castor-Behälter mit radioaktiven Abfällen. Ein Abschied vom Anti-Atom-Kampf war das heute deshalb noch längst nicht.
Die Suche nach dem Endlager für Atommüll und der heutige Zwischenbericht. Dazu die Meinung von Thorsten Habke vom Norddeutschen Rundfunk.
Gorleben war das Symbol für den Widerstand gegen die Atomenergie in Deutschland. 43 Jahre lang. Seit heute ist dieses Symbol Geschichte, denn in Gorleben wird es kein Endlager geben. Das steht jetzt fest. Gescheitert ist eine Politik alter Machart. Eine Politik nach dem Motto, die Regierung bestimmt, der Bürger nimmt hin. Als Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht Gorleben auswählte als Standort für den gefährlichsten Müll Deutschlands, da gaben politische Gründe den Ausschlag. Dass Gorleben an der innerdeutschen Grenze weit weg von den Metropolen lag, dass von der konservativen Bevölkerung kein Widerstand erwartet wurde, das war ausschlaggebend, nicht die geologische Eignung des Salzstocks. Doch die Bevölkerung begehrte auf. Wendländische Bauern und Großgrundbesitzer bildeten mit Atomkraftgegnern aus den Städten die erste schwarz-grüne Protestkoalition. Ihr Argument, dem Salzstock fehle ein schützendes Deckgebirge, wurde erst heute gehört. Es ist der Grund für das Aus eines Endlagers in Gorleben. Der heutige Tag bedeutet einen Neustart bei der Endlagersuche. Aber wird er erfolgreich sein? Im Augenblick fällt es schwer, daran zu glauben. Kaum vorstellbar, dass nach der jahrzehntelangen Auseinandersetzung um Gorleben Menschen irgendwo in der Republik hinnehmen, was im Wendland nicht gewollt war. Zumal der grundsätzliche Zweifel an der technischen Machbarkeit eines solchen Großprojektes heute viel größer ist als im vergangenen Jahrtausend. Trotzdem gibt es zu dem eingeschlagenen Weg keine Alternative und im Ausland hat das ja auch schon geklappt. Transparenz, Einbindung der Betroffenen, Entscheidungen anhand klarer Kriterien, wenn alle Beteiligten dies ernsthaft befolgen, dann kann neues Vertrauen entstehen, dann kann die neue Suche nach einem Endlager erfolgreich sein. Und dann könnte aus Gorleben ein neues Symbol werden, das für einen wirklichen Neustart nach jahrzehntelangem Streit.
Die Meinung von Thorsten Habke. Wir kommen von der Nord-Süd-Debatte zur Ost-West-Debatte. 30 Jahre deutsche Einheit begleitet uns durch diese Woche. Jeden Tag zeigen wir Ihnen einen anderen Blick auf diese scheinbar unendliche Geschichte, bei der immer wieder neue Kapitel hinzukommen. Zuletzt vermehrt die Diskussion um Meinungsfreiheit, von der einige sagen, sie sei heutzutage wieder eingeschränkt. Das ist nicht nur eine Ost-West-Geschichte, aber es lohnt sich der Blick auf diejenigen im Osten, die in der Wendezeit an vorderster Front für ihre Meinungsfreiheit gekämpft haben. Für Tagesthemen mittendrin ist mein Kollege Gabor Hallas, der selbst einst in der DDR geboren wurde, nach Cottbus und Berlin gereist und hat einige von ihnen getroffen, Bürgerrechtler, Dissidenten. Und er hat ehrliche, offene Antworten erhalten.
Diese Geschichte hat Grautöne, wie so oft im Osten. Ich bin in Cottbus in der Kirche St. Nikolai. Ich will verstehen, ahne aber, dass das nicht vollständig gelingen wird. Es wabert ein Gefühl durch die Kirche, das heißt, es sei gefährlich geworden, die Meinung zu sagen. So sieht es auch Antje Hermenau. Sie hat einst die Grünen in Sachsen mitgegründet. Heute sieht sie die Politik auf einem falschen Weg.
Und ich glaube auch nicht, dass die meisten Menschen in diesem Land Interesse daran haben, wieder in einer Zeit zu leben, in der sie eben nicht frei ihre Meinung bilden und äußern dürfen. Aber das müssen wir jetzt markieren, dass das ist, was wir wollen. Das wollen wir. Und dann müssen wir das auch laut sagen.
In der Kirche fragt keiner, wen du wählst, Linke oder AfD. Berührungsängste gibt es nicht. Auch nicht bei Antje Hermenau. Sie liest aus ihrem Buch, spricht über Moria und einen Messerangriff in der Stadt. Nicht alles hat sie nachgeprüft. Keiner fragt nach. Die Leute sagen, was sie denken, glauben trotzdem, dass sie das nicht dürfen.
Also auf jeden Fall überlege ich mir, wo ich was sage, weil ich ganz einfach nicht in eine bestimmte Ecke gedrückt werden will.
Wir sind 89 auf die Straße gegangen. Unsere Kirche hier war voller Menschen. Wir sollten nicht mehr rein, weil die Kirche überfüllt war. Und da haben wir unsere Meinungsfreiheit erkämpft. Und jetzt soll man wieder über die Dinge, die da geschehen, schweigen.
Eine neue DDR? Nein, sagt Antje Hermenau und trotzdem spricht sie von Déjà-vus.
Beispiel eben, dass die Medien so ähnlich klingen, obwohl sie eigentlich sehr verschiedene Meinungen repräsentieren sollten. Also diese Art, ich will jetzt nicht das Nazi-Wort der Gleichschaltung bemühen, aber diese Art ähnlich klingen, ne, und gar nicht verschieden argumentieren.
Wenn einer weiß, was eine Diktatur ist, dann Sigmar Faust. Über Jahre saß er im Stasi-Knast. Heute ist der, der eingesperrt war, ausgesperrt. Bis 2018 führte er die Besucher durch die Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen. Dann war Schluss. Grund ist ein Interview, das er der Berliner Zeitung gab. Sigmar Faust fragt darin, warum Holocaust-Leugner Horst Mahler so lange ins Gefängnis muss und ob es mit der Aufarbeitung nicht mal vorbei sein müsste. Faust bestreitet, das so gesagt zu haben.
Naja, da haben die Gegner gesiegt. Also richtiges Netzwerk aufgebaut, um mich zu stürzen.
Ein Netzwerk der Linken, sagt Faust. Die Gedenkstätte steht zu dem Rauswurf. Und wo Faust politisch steht, verschweigt er nicht, er wählt die AfD. Früher war er mal Marxist, das verrät auch sein Bücherregal. Der Westen hat ihn in den 70ern freigekauft. Die bunte Welt hat ihm damals gefallen, aber heute, der Islam ist für ihn eine Welteroberungsideologie. Und Multikulti, davon will er nichts hören.
Ich will das nie hier haben. was kommt denn raus, wenn man alle Farben mischt? Das ist keine Multikulti, das ist braun. Und das ist scheiße. Und das möchte ich nicht.
Es macht ihn wütend, wenn er für solche Sätze rechtsextrem genannt wird. Faust selbst sieht sich eher als Liberalen und als Kämpfer für die Demokratie.
Dann kommen manchmal so Gefühle hoch, die man schon hatte in der Diktatur, dass man ein bisschen ängstlich wird, dass manches in der Entwicklung in eine falsche Richtung geht.
Angelika Babel geht noch weiter. In der DDR hat sie die Sozialdemokratische Partei mitgegründet. Heute kämpft sie gegen die Corona-Politik, sieht die Grundrechte eingeschränkt, was diese Szene beweisen soll. Werner Schulz kennt Angelika Babel lange. 1989 waren sie gemeinsam in der Opposition.
Das ist jetzt schon wie DDR. Und das können wir uns als Bürger nicht gefallen lassen. Ich sehe keinen Unterschied mehr zwischen den Regierenden der DDR, also diesen Verbrechern, sag ich mal, und der heutigen Regierung.
Sie entwerten im Grunde genommen ihre eigene Biografie, wenn Sie sowas sagen. Wer heute sagt, das ist schlimmer als in der DDR, der kann von mir nicht mehr ernst genommen werden. Der hat entweder die DDR nicht erlebt oder hat eine derartige Verklärung im Kopf oder eine bösartige Art der Unterstellung. Das ist unakzeptabel, absolut unakzeptabel.
Erklären kann das auch Werner Schulz nicht, aber was er erklären kann, ist seine Verbitterung im Osten. 1990 spürte er den Aufbruch, verhandelte hier am runden Tisch eine Verfassung für eine neue, demokratische DDR.
Wir hatten nicht die Strukturen, wir hatten nicht das Geld, wir hatten nicht die Erfahrung. Wir hatten nur eine ganze Menge Ideen, wie man dieses gemeinsame Deutschland gestalten könnte. Und die sind alle letztendlich hier unter den runden Tisch gefallen.
Denn der Wunsch nach Westgeld und schneller Einheit war stärker. Eine neue gemeinsame Verfassung, eine neue gemeinsame Hymne, daraus wurde nichts.
Der Zug zur deutschen Einheit ist so rasant gefahren, dass viele mit ihrem Gepäck auf dem Bahnsteig stehen geblieben sind. Und manche haben das Gefühl, dass sie nicht angekommen seien.
Nicht angekommen? Dabei haben Ostdeutsche Geschichte geschrieben, auch hier am runden Tisch. Aber das ist heute nur eine Fußnote.
Egal ob Jimmy Carter oder Ronald Reagan, egal ob George W. Bush oder Barack Obama, so unterschiedlich die US-Präsidenten auch waren, so viel Demokraten und Republikaner sich gestritten haben, in einem waren sie sich seit vielen Jahrzehnten einig. Das amerikanische Volk durfte wissen, was sie verdient haben. Sie alle haben ihre Steuererklärungen offengelegt und nach 46 Jahren kann man da durchaus von einer Tradition sprechen. Es ist nicht die erste Tradition, mit der Donald Trump gebrochen hat. Es ist allerdings auch nicht das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass Journalisten nun offenbar öffentlich machen, was der Präsident wohl lieber geheim halten würde. Verena Bünden.
Ist Donald Trump ein genialer Geschäftsmann, der alles zu Gold macht? Oder ein Steuerbetrüger mit hunderten Millionen Schulden? Die New York Times will Einblick erhalten haben in Trumps Steuererklärungen aus mehr als zwei Jahrzehnten. Demnach habe er in 10 von 15 Jahren gar keine Einkommensteuer bezahlt. 2016 und 2017 soll er jeweils nur $750 pro Jahr an den Bundesfiskus abgeführt haben, obwohl er nach eigenen Angaben Milliardär ist. Entgegen der Tradition weigert sich Trump seit Jahren, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen, als erster Präsident seit Nixon. Trump kontert, die Recherchen seien völlige Falschnachrichten. Ich habe Steuern gezahlt. Sie werden meine Steuererklärung noch sehen. Sie befindet sich noch in der Steuerprüfung. Die Steuerbehörde behandelt mich nicht gut. Mitten in der heißen Wahlkampfphase zeichnet die New York Times ein vernichtendes Bild. Donald Trump sei besser darin, den Geschäftsmann zu spielen, als im wahren Leben einer zu sein. Als Fernsehstar der Erfolgsserie The Apprentice habe er mehr als $400 Millionen verdient. Das Geld investierte er überwiegend in Golfanlagen, massive Minusgeschäfte, mit denen er Steuern minimiere. Der Mythos vom Unternehmergenie mit dem goldenen Spaten wackelt. Laut New York Times haftet Trump persönlich für $421 Millionen Schulden, von denen ein Großteil in den kommenden 4 Jahren fällig werde. Trump kontert per Twitter, seine Schulden seien im Verhältnis zu seinem Vermögen gering. Der demokratische Gegner reagiert prompt mit einem Wahlwerbespot über die Steuerbelastung normaler Amerikaner. Danach müssen Krankenschwestern zum Beispiel durchschnittlich $10.200 Einkommensteuer abführen. Und doch, Auswirkungen auf die Wahl hat der Artikel laut Experten nur bedingt. Bei seinen Basiswählern wird es Trump nicht schaden. Es wird ihm auch nicht helfen, aber sie unterstützen ihn trotz allem. Es könnte dem Präsidenten bei den unentschlossenen Wählern schaden. Wenn Sie das Gefühl haben, dass er Steuern vermeidet oder nicht genug bezahlt und Sie das betrifft, weil Sie selbst hart arbeiten und mehr als der Präsident bezahlen müssen, der das System umgeht. Neue Angriffsfläche für den politischen Gegner. Morgen trifft Amtsinhaber Trump direkt auf seinen Herausforderer Biden im mit Spannung erwarteten ersten TV-Duell.
Zurück nach Deutschland. Und ganz ohne Corona schaffen wir es nicht durch diese Sendung. Es gibt erneut einen Corona-Hotspot in Nordrhein-Westfalen. Wieder nach einer Familienfeier. Nach Hamm, dieses Mal in Bielefeld. Mehr dazu in unseren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Inzwischen befinden sich in der 300.000 Einwohnerstadt mehr als 1.500 Menschen in Quarantäne. Betroffen sind unter anderem 10 Schulen. Etwa 1.000 Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte müssen sich bis zu 2 Wochen isolieren. An einer Drive-in-Teststation stauten sich heute die Fahrzeuge. Die Stadt bat bereits am Mittag darum, das Zentrum nicht mehr anzufahren. Im Zusammenhang mit der Feier sind bis heute 38 Infektionen in der nordrhein-westfälischen Stadt bekannt geworden. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind heute wie hier in Hamburg fortgesetzt worden. Kindertagesstätten und Kliniken wurden bestreikt. Auch in Stuttgart legten Beschäftigte die Arbeit nieder. Die Gewerkschaften verlangen eine Erhöhung von 4,8%, mindestens aber 150 Euro mehr Gehalt. Die Arbeitgeber kritisieren die Arbeitsniederlegungen und verweisen auf leere Kassen. Morgen soll es bundesweit im öffentlichen Nahverkehr Warnstreiks geben. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat mit den Kandidaten für den Parteivorsitz einen Fahrplan bis zum Wahlparteitag festgelegt. Die 3 Bewerber, Ex-Fraktionschef Merz, NRW-Ministerpräsident Laschet und der Außenexperte Röttgen, verzichten wegen Corona auf Veranstaltungen mit Publikum. Dafür soll es 2 öffentliche Live-Diskussionen im Internet geben, CDU-interne Einzelgespräche per Videoschalte und Kandidaten-Mails an die Mitglieder. Der Parteitag soll am 4. Dezember in Stuttgart stattfinden. In der Auseinandersetzung um die Krisenregion Bergkarabach im Südkaukasus haben sich die Konfliktparteien Aserbaidschan und Armenien erneut schwere Gefechte mit Toten und Verletzten geliefert. Beide Seiten veröffentlichten Bilder von Kämpfen und Einsätzen. Bereits gestern hatten die Länder das Kriegsrecht ausgerufen. Zudem hatte Armenien die Generalmobilmachung angekündigt. Die Regierungen machen sich gegenseitig für die Eskalation des Konflikts um die Region verantwortlich. Nach der Abspaltung seiner Energiesparte hat Siemens das eigenständige Tochterunternehmen Siemens Energy heute an die Börse gebracht. Es hat weltweit mehr als 90.000 Mitarbeiter. Mehr zum Börsengang jetzt von Markus Gürne.
Die Energiesparte von Siemens ist eine der Perlen des deutschen Industriekonzerns. Nach der Gesundheitssparte Siemens Healthineers wird damit ein weiterer Kernbereich an die Börse gebracht. Und der steht durchaus vor Herausforderungen. Denn zu Siemens Energy gehört neben der wachstumsstarken Windenergie auch noch die Kraftwerkssparte, deren Geschäft zuletzt schwächelte. Auch weil der Markt für klassische Kohlekraftwerke schrumpft. Der Umstieg zu erneuerbaren Energien soll aber behutsam erfolgen. Auch weil Siemens nicht ohne weiteres auf den Bau von Kraftwerken verzichten kann. Am Ende soll die neue Marke Siemens Energy alleine rentabler werden als im Gesamtkonzern. Dazu erlegt sich das neue Unternehmen ein striktes Sparprogramm auf, den Abbau von Arbeitsplätzen und die Schließung von Standorten mit eingeschlossen. Die Gewerkschaften haben entsprechende Pläne bereits als offene Drohung gegen die Belegschaft bezeichnet.
Die Frage, was wissen wir eigentlich voneinander und wie gehen wir miteinander um, zieht sich durch die heutige Sendung. Über muslimische Hochzeiten wissen sicherlich die meisten der geschätzt 5 Millionen Muslime in unserem Land Bescheid. Aber der Rest? Eine Erkenntnis gilt wohl für alle Liebeswilligen. Es ist oft gar nicht so leicht, den oder die Richtige zu finden. Einer der Gründe, warum Dating-Apps boomen. Für Muslime gelten dabei allerdings besondere Regeln. Unser Korrespondent Daniel Hechler hat in Ägypten die Plattform Hawaya gefunden, die inzwischen auch von Muslimen in Deutschland genutzt wird, Doch die Freiheit in der Partnersuche ist auf dieser App begrenzt.
In einsamen Momenten am Nil vermisst Ahmed sie besonders. Die Frau fürs Leben. Schon lange träumt der 32-jährige Marketingmanager davon, zu heiraten. Die Zeit dafür sei reif. Auch von der Familie gibt es Druck. Die Erwartungen allerdings sind hoch. Ich suche als ägyptischer Mann ein Mädchen, das möglichst perfekt zu mir passt. Dann können wir als nächsten Schritt eine ernsthafte Beziehung eingehen und heiraten. Mädchen in den Cafés oder Bars von Kairo anzusprechen, ist nicht sein Ding. Und auch von Dating-Apps wie Tinder hält der gläubige Moslem wenig. Zu sexuell, oberflächlich, westlich. Irgendwann entdeckte er die App Hawaya. Schließlich steht das Thema Heirat hier ganz oben. Letztlich dreht sich bei Hawaya alles darum, göttliche Gesetze einzuhalten. Und die sehen nun mal vor, dass du keine Beziehung ohne Heirat eingehst. Daten mit göttlichem Segen. Auf der Welle reitet die Hawaya-App. 2017 haben ein paar junge Tüftler sie in Ägypten auf den Markt gebracht. Seither boomt sie. Freizügige Fotos oder plumpe Anmache sind streng verboten. Schwule oder Lesben bleiben außen vor. Die Religionszugehörigkeit ist von entscheidender Bedeutung. User können exklusiv nur mit einer Person chatten, Familienangehörige als Kontrollinstanz dazu bitten. 3 Millionen Muslime auf der ganzen Welt nutzen Hawaya mittlerweile. Eine Erfolgsstory aus Sicht des Gründers. Es ist im Kern eine sehr muslimische App. Wir hatten das Gefühl, für Muslime etwas Eigenes anbieten zu müssen, was sich von westlichen Apps unterscheidet. Einiges läuft in unserer Kultur nun mal anders. Wir wollen heiraten, wir wollen eine gesunde Beziehung. Wie gesund aber sind Beziehungen, die auf Klischees und althergebrachten Traditionen fußen? Auch im Jahr 2020 sind in Ägypten Dates vorehelicher Sex und Affären verpönt. Mütter präsentieren Töchtern häufig den gewünschten Ehemann und erwarten eine schnelle Hochzeit. Vielen jungen Frauen bleibt keine Wahl. Wohl auch deshalb scheitern in Ägypten viele arrangierte Ehen. Kann die App das ändern? Auch Apps wie Hawaya sind doch letztlich wieder für Araber gemacht, die hinter Frauen her sind. Womöglich eröffnet das für Frauen neue Möglichkeiten, aber das funktioniert bestenfalls in 1% der Fälle. So ähnlich erlebt das auch Ahmed gerade. Die Traumfrau jedenfalls hat er bislang noch nicht gefunden. Hawaya mag mit dem Islam in Einklang stehen. Wunder bewirkt die App wohl keine.
Tja, und Wunder kann auch Sven Plöger beim Wetter nicht vollbringen. Obwohl, probieren wir es mal, mitten in der Nacht lässt er für uns die Sonne aufgehen.
Ja, Helge, das mache ich, geht aber nur mit Hilfe, in dem Fall mit Hilfe von Thorsten Brehme. Und der hat heute früh den Sonnenaufgang mal mitgefilmt. Und das ist etwas, was sich einfach lohnt anzugucken. Nun schwenkt er langsam in Richtung Sonnenaufgang. Gucken Sie sich mal diese Farben an. Hier die Wolken von unten angestrahlt. Und das Schöne, jetzt muss man auch nicht mehr ganz so früh aufstehen wie im Hochsommer. Dann sieht man diese Farben. Wir schauen weiter und blicken als nächstes auf die Stelle, wo er sich befand, nämlich in Harzgerode. Und hier sieht man diagonal über Deutschland so einen ziemlich wolkenfreien Streifen. Und Harzgerode war dann genau die Möglichkeit, ein bisschen die Wolken anzugucken mit Hilfe von der Kamera. Wenn wir uns als nächstes mal die Druckverteilung anschauen über Europa, dann sehen Sie, hier ist ein Tief neben dem anderen. Und das hat alles zu tun mit den Wolken. Diese Wolken, dieser Tiefdruckgebiete, die führen auch dazu, dass man solche schönen Aufnahmen machen kann, wie eben Thorsten Brehme das getan hat. Und wenn wir jetzt näher ranschauen an die Tiefs, dann sieht man auf unserem Wolkenfilm, dass es auch mal größere Lücken gibt. Zum Beispiel heute Nacht und morgen Vormittag, gerade hier Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, über Sachsen-Anhalt bis Bayern, da scheint häufig die Sonne. Im Westen ist ein Regengebiet, hier erkennbar langsam, aber unterwegs. Ganz im Westen reißt es vorübergehend ein bisschen auf. Und ganz im Osten sind auch dichtere Wolken unterwegs, können auch ein paar Tropfen bringen. Die Temperaturen morgen früh liegen da, wo es aufklart, bei 1 bis 5, sonst bei 6 bis 11, ganz im Norden 12 Grad. Morgen dann am Nachmittag sind es meistens 15 bis 20, wenn es mal länger regnet, im Süden 11 bis 14 Grad. Und die Aussichten ganz kurz noch, da sehen wir folgendes Bild. Am Mittwoch wechselnd bewölkter Himmel, im Westen ab und zu mal Tropfen, örtlich bis 22 Grad. Gilt im Osten auch am Donnerstag. Im Westen kommt dann am Nachmittag und zum Abend tatsächlich häufiger mal Regen rein.
Vielen Dank für das Wetter, Sven. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten führen wir Sie jetzt in unserer Serie der geheimnisvollen Orte unseres Landes zum Brandenburger Tor, ein Symbol für Ost und West. Und um 0.05 Uhr meldet sich Kirsten Gerhardt mit dem Nachtmagazin. Morgen begrüßt sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Pina Atalay zu den Tagesthemen. Kommen Sie gut durch diese Nacht.